Worüber wird Jesus zornig? Und was können wir daraus lernen? Manchmal berichten die Evangelien von den Gefühlen und von den Motiven Jesu. Sehr oft entdecken wir Mitleid oder Erbarmen hinter dem, was Jesus sagt und tut. Sehr oft ist es die Liebe, die Jesus antreibt. Und manchmal, zugegeben, es ist ganz selten, manchmal ist vom Zorn Jesu die Rede. Vielleicht erstaunt uns das, dass Jesus auch zornig sein kann. Aber es ist eine Tatsache. Jesus kann tatsächlich zornig werden, doch wie wir Jesus kennen, muss es einen berechtigten Grund dafür geben, dass er zornig wird. Es muss also etwas Schlimmes vorgefallen sein, wenn Jesus zornig wird. Wir wollen also heute Morgen über den Zorn Jesu nachdenken und danach fragen, warum Jesus zornig wird. Und wir werden natürlich danach fragen, ob wir persönlich etwas daraus lernen können. Zunächst müssen wir jedoch eine sprachliche Klärung vornehmen. Es gibt einen Unterschied zwischen Zorn und Wut. Wut ist in der Regel blindwütig. Wut steigt in uns hoch, ohne dass wir überlegen. Wir erleben etwas, was uns wütend macht, und dann kommt es zu Wutausbrüchen, wenn wir uns nicht zügeln. Wut kommt ohne längeres Nachdenken. Und wer sich nicht beherrscht, der neigt eben zu Wutausbrüchen. Zorn dagegen geht über unser Bewusstsein. Wir überlegen uns vorher, was unser Zorn bewirkt. Wir versuchen abzuschätzen, ob es gut ist, zornig zu werden oder ob man es doch besser lässt. Deswegen muss Zorn allerdings nicht unbedingt besser sein als Wut. Allein aus dem Grund, dass wir uns vorher überlegen, was der Zorn bewirken kann, wird der Zorn noch lange nicht gut. Wir können auch mit guten Überlegungen, mit schlechten Überlegungen und voller Absicht böse sein. Manche Leute unterscheiden allerdings nicht sauber zwischen diesen beiden Begriffen Wut und Zorn. Die Wörter werden auch manchmal austauschbar benutzt. Aber für eine erste Annäherung an dieses Thema ist diese Unterscheidung hilfreich. In der Bibel finden wir eine Reihe von Hinweisen, wie wir richtig mit Zorn umgehen sollen. In Epheser 4, Vers 26 schreibt Paulus: Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet, versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und in Jakobus 1, Vers 19 schreibt Jakobus: Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet, und noch mehr, bevor er zornig wird. Hier werden uns wichtige Grundsätze zum Thema Zorn gesagt, nämlich, dass wir damit vorsichtig umgehen sollen. Wir dürfen Zorn immer nur als letztes Mittel einsetzen. Schauen wir uns jetzt Jesus an. Und wir dürfen sicher sein, dass wir bei ihm keine sinnlose Wut finden werden. Und wir dürfen auch davon ausgehen, dass Jesus mit seinem Zorn niemals boshafte Ziele verfolgen würde. Vielmehr unterstellt er seinen Zorn immer der Liebe. Nur wo die Liebe es gebietet, wird Jesus zornig. Sehen wir uns dazu ein erstes Beispiel an. Wir finden es in Markus 3, Vers 1 bis 6. Das ist ein bisschen klein, aber dann passt wenigstens alles auf eine Folie. Wieder einmal ging Jesus in die Synagoge. Dort war ein Mann mit einer abgestorbenen Hand. Die Pharisäer hätten Jesus gerne angezeigt. Darum beobachteten sie genau, ob er es wagen würde, ihn am Sabbat zu heilen. Jesus sagte zu dem Mann mit der abgestorbenen Hand: Steh auf und stell dich in die Mitte. Darauf fragte er die anderen: Was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun? Gutes oder Böses? Einem Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Er bekam keine Antwort. Da sah er sie zornig der Reihe nach an. Zugleich war er traurig, weil sie so engstirnig und hartherzig waren. Dann sagte er zu dem Mann: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus. Sie trafen sich sogleich mit den Parteigängern von Herodes und sie beschlossen miteinander, dass Jesus sterben müsse. Jesus ist hier zornig und traurig, weil hier Leute engstirnig und hartherzig sind. Die Pharisäer laufen mit Scheuklappen herum. Sie handeln nicht nach dem wirklichen Willen Gottes, denn sie haben mit dem leidenden Mitmenschen kein Erbarmen. Sie haben ihr Herz hart gemacht. Deshalb wird Jesus zornig. Die Pharisäer wollen verhindern, dass Jesus etwas Gutes tut. Sie wollen die Heilung verhindern, aus Prinzipienreiterei. Das hat es ja noch nie gegeben, dass jemand am Sabbat gesund wird. Jesus wird zornig, wo Gesetze und Traditionen wichtiger genommen werden als die Menschen. Denn es ist ja so, die Pharisäer handeln nach dem Gesetz korrekt. Niemand könnte ihnen rechtlich etwas Falsches nachweisen. Sie haben recht. Doch sie verstoßen gegen den Willen Gottes. Gott hat diese Gebote erlassen, aber sie haben eben nur Recht, mehr nicht. Das Recht haben genügt nicht. Es muss schon dem Willen Gottes entsprechen. Jesus drückt das so aus: Was darf man nach dem Gesetz am Sabbat tun, Gutes oder Böses? Einen Menschen das Leben retten oder ihn umkommen lassen? Das bedeutet im Klartext: Gott will, dass Leben gerettet wird. Gott will das Gute. Doch wenn das Gesetz einfach nur wortwörtlich angewendet wird, dann wird gegen Gottes erklärten Willen verstoßen. Denn das Gute, das Gott will, wird verhindert. Das Beharren auf der Tradition blockiert hier gerade das, was Gott will. Und das erzürnt Jesus. Ja, das waren damals die Pharisäer. Kann uns das eigentlich auch heute passieren? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Selbstverständlich kann das so passieren und wir können genauso falsch handeln. Deshalb sollten wir hier sehr vorsichtig sein. Wir sollten immer wieder danach fragen, ob unsere Art Gutes verhindert. Wie sieht es mit unseren Traditionen aus? Wie ist es mit unseren Strukturen? Fördern sie das Gute oder behindern sie es? Fördern sie das geistliche Leben oder behindern sie es? Die Antwort auf diese Frage ist nicht sehr einfach. Und darüber müssen wir immer wieder sorgfältig nachdenken und dann haben wir daraus die Konsequenzen zu ziehen. Meist werden wir wohl etwas verändern müssen. Wir müssen immer wieder gute und alte Traditionen in neue und auch ebenso gute Traditionen verwandeln. Aber das tun wir dann nicht, um auf jeden Fall modern zu sein oder um dem Zeitgeist zu folgen, Wir tun es vielmehr, weil das Neue das geistliche Leben heute besser fördert als das bisherige. Und wir tun es auch nur dann, wenn das Neue das geistliche Leben besser fördert als das bisherige. Sonst hat das Neue keinen Sinn. Aber der gute geistliche Schatz Gottes braucht die richtigen Gefäße. Wenn es darum geht, Traditionen zu verändern, dann kommt oft ein Einwand. Dieser Einwand klingt zunächst richtig, logisch, aber er ist es nicht. Dieser Einwand lautet: Wenn wir das jetzt ändern, dann sagen wir damit gleichzeitig, dass das bisherige falsch war. Das stimmt nicht. An einem Bild können wir uns das leicht deutlich machen, dass dieser Einwand nicht richtig ist. Im Laufe unseres Lebens kaufen wir uns immer wieder einmal neue Möbel. Die alten sind verschlissen und meist taugen sie dann nur noch für den Sperrmüll. Aber wir kämen nicht auf den Gedanken zu behaupten, dass diese Möbel immer Sperrmüll gewesen sind. Denn wir wissen genau, dass sie uns bisher gute Dienste geleistet haben. Und der Abschied von manch einem ehemals guten Stück fällt uns dann auch schwer. Aber der Anblick oder vielleicht auch eine Sitzprobe auf einem Sessel oder Sofa macht uns sofort deutlich, dass neue Möbel fällig sind. An diesem Beispiel wird deutlich, dass es durchaus auch Möbel gibt, die man nicht wegwirft, weil sie schön bleiben. Ganz ähnlich ist es mit den Traditionen. Sie waren gestern gut, manche bleiben auch gut. Aber heute brauchen wir angemessene Formen, denn das Gute, das Gott will, soll auch heute wachsen und gedeihen. Und wenn wir das verhindern, dann wird Jesus zornig. Ich persönlich möchte mich nicht dem Zorn Jesu aussetzen. Ein zweiter Bereich von Ereignissen, wo Jesus zornig wird, wird uns hier berichtet in Markus 10, Vers 13 bis 16. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern: Lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Hier in dieser Begebenheit werden Kinder daran gehindert, zu Jesus zu kommen. Dahinter steckt eigentlich keine böse Absicht. Aber Jesus lässt es trotzdem nicht zu, denn er weiß genau, welche Folgen es für Kinder hat, wenn sie weggeschickt werden oder wenn sie nicht ernst genommen werden. Es wird ihnen auch später schwieriger, zum Glauben zu kommen. Jesus mag Kinder, er nimmt sie ernst, er will, dass sie sich in seiner Nähe wohlfühlen. Jesus wird zornig, wo Menschen daran gehindert werden, zu Jesus zu kommen. Denn so werden sie vom Glauben abgehalten. Können wir hier für uns etwas lernen? Natürlich. Wir haben dafür zu sorgen, dass sich Kinder bei uns angenommen fühlen, dass sie keine Quälgeister sind, auch wenn sie mal etwas zu schreien haben oder weinen oder etwas laut werden. Kinder sollten in der Gemeinde spüren, dass Jesus sie lieb hat. Wir Erwachsenen haben hier eine große Verantwortung. Und jeder von uns sollte sich persönlich die Frage stellen: Trage ich dazu bei, dass Kinder in der Gemeinde sich angenommen wissen? Und mache ich es ihnen leicht, an Jesus zu glauben? Aber es geht nicht nur um Kinder. Eine weitere Begebenheit unterstreicht diese Art von Zorn bei Jesus. Und hier geht es nicht um Kinder. Dieser Bericht steht in Matthäus 21, Vers 12 und 13. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Dazu sagte er ihnen: In den Heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der Menschen zu mir beten können. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Jesus wird hier nicht zornig über den Verkauf an sich oder über das Bankgewerbe. Hier ist früher oft zu kurz gedacht worden, als ginge es um Basare und Büchertische in Gemeindehäusern. Das ist hier nicht gemeint. Aber warum räumt Jesus hier so radikal auf? Die Verkaufstische der Händler und Geldwechsler stehen im sogenannten Vorhof der Nichtjuden. Bis hierher dürfen die Menschen aus anderen Völkern kommen und in den Tempelbezirk gehen. Hier ist der einzige Ort, wo sie beten können. Da sind also hier im Vorhof der Nichtjuden Leute, die beten wollen. Und direkt daneben stehen andere Leute und feilschen lauthals über den Kaufpreis eines Opfertieres oder über den richtigen Wechselkurs. Das passt nicht zusammen. So kann sich natürlich keiner zum Gebet konzentrieren und darüber wird Jesus zornig. Die Priester am Tempel sehen nur ihre eigenen Interessen. Sie brauchen die Opfertiere, sie brauchen das Geld für die Tempelsteuer. Sie meinen, die Verkäufe gerade hier machen zu müssen, aber sie übersehen dabei die berechtigten Interessen der Nichtjuden, die hier zu Gott beten wollen. Und man kann es nur sagen, das ist rücksichtslos. Jesus wird zornig, wo Menschen daran gehindert werden, zu Jesus zu kommen. Denn so werden Menschen vom Glauben abgehalten. Bei den Pharisäern hat Jesus das so auf den Punkt gebracht in seiner Rede gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer in Matthäus 23, Vers 13. Weh euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen! Ihr versperrt den Zugang zur neuen Welt Gottes vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle, die hinein wollen. Das fordert den Zorn Jesu heraus. Die Glaubenden sehen nur ihre eigenen Wünsche, aber die Bedürfnisse derer, die noch nicht glauben, werden einfach übersehen. So etwas kann uns heute natürlich auch passieren. Etwa da, wo wir uns nur um unsere eigenen Fragen und Probleme kümmern. Oder da, wo die Menschen ohne Jesus aus dem Blick verloren gehen. Das tun wir in der Regel nicht absichtlich. Es passiert uns. Wir denken einfach nicht darüber nach. Und daher ist es gut, dass wir die Bibel haben und sie auch regelmäßig lesen. Und es ist nötig, dass wir von Gott auf Dinge aufmerksam gemacht werden, die er von uns will. Es ist gut, dass wir uns immer wieder in Frage stellen lassen. Nicht von jedermann, aber von Gott in seinem Wort. Manchmal müssen wir mit der Nase darauf gestoßen werden, dass wir auf dieser Erde sind, um die Menschen zu Jesus zu rufen. Und dafür ist es unerlässlich, dass wir fragen, was diese Menschen brauchen, die noch nicht glauben. Sie brauchen zum Beispiel unsere Liebe und Zuwendung. Sie brauchen Menschen, die sich wirklich für sie interessieren. Sie brauchen uns als Freunde, die ihnen echtes und glaubwürdiges Christsein vorleben. Sie brauchen Christen, die aus Liebe ihre Traditionen überdenken. Und die auch bereit sind, liebgewordene Gewohnheiten aus Liebe zu den Verlorenen zu verändern. Sie brauchen Formen geistlichen Lebens, die es ihnen leichter machen, zu verstehen, worum es eigentlich geht beim Christsein. Sie brauchen jemanden, der sie in die Gemeinde einlädt und sie auch dorthin mitnimmt. Sie brauchen Menschen, die Zeit und Kraft investieren, damit sie Jesus kennenlernen können. Sie brauchen Christen, die ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen und auf das achten, was die Nichtglaubenden nötig haben. Wir Christen sollen Brücken bauen. Wir sollen keine Mauern aufrichten, die die anderen vom Glauben abhalten. Von unserem Verhalten als Christen hängt meist mehr ab, ob jemand zum Glauben findet, als wir das vermuten würden. Es gibt unzählige Beispiele dafür. Daher sollten wir sehr vorsichtig und umsichtig sein. Zwei Grundsätze dazu. Ein guter Grundsatz für unser Leben wäre dieser: Ich will so leben, dass es Menschen leichter fällt, zu Jesus zu finden. Und der zweite Grundsatz: Ich will so leben, dass es Menschen leichter fällt, bei Jesus zu bleiben. Auch das kann passieren, dass durch unser Verhalten wir Leute vertreiben. Und das sollte nicht so sein. Diese beiden Grundsätze sind gut für eine Gemeinde, aber sie sind gut auch für jeden Einzelnen von uns. Ich will so leben, dass es Menschen leichter fällt, zu Jesus zu finden. Und ich will so leben, dass es Menschen leichter fällt, bei Jesus zu bleiben. Amen.